Was ist unsere Vision?
Salvare il pianeta.
Die Rettung des Planeten. Das sagt David Sassoli, Präsident des Europäischen Parlaments. Bis 2050 soll die Europäische Union klimaneutral werden. Dieser Podcast soll Sie auf eine Reise mitnehmen. In jeweils 3 Episoden bündeln wir ein Thema des Green New Deal. Willkommen zu Episode 2. Willkommen zum Podcast des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Österreich. Zuerst eine Frage. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an Energie denken? Strom wahrscheinlich, Wärme. Möglicherweise denken Sie aber auch an die Sonne oder an Wind. Vielleicht fallen Ihnen auch fossile Energieträger ein. Erdöl, Erdgas oder Kohle. In Österreich ist Kohle kein großes Thema. In anderen EU-Ländern sehr wohl. Polen etwa. Kohlekraftwerke sind dort keine Seltenheit, denn Strom mit Kohle zu produzieren war meist günstig. Und günstige Energie ist beliebt. Auch in Deutschland geht's noch nicht ohne Kohle. Kohle ist umstritten, das ist bekannt. Weniger bekannt ist, dass man mit dem Thema ganz am Anfang der europäischen Integration angelangt ist. Denn die EU, wie wir sie heute kennen, startete als europäische Gemeinschaft von Kohle und Stahl. Als Energiegemeinschaft, könnte man sagen. Mit Klimaüberlegungen hatte das aber freilich nichts zu tun. Gehen wir kurz zurück in die 50er Jahre. Nach dem Zweiten Weltkrieg lag Europa am Boden. Robert Schuman war damals Außenminister Frankreichs und später Präsident des Vorläufers des heutigen Europäischen Parlaments. 1950 legte er einen Plan vor, den Schuman-Plan. Der sah vor, die deutsche und französische Kohle- und Stahlproduktion zusammenzulegen. 6 europäische Staaten schlossen sich der EGKS an, der Europäischen Gemeinschaft von Kohle und Stahl. Sie war die erste supranationale Organisation in Europa und wird oft auch Montanunion genannt. Die Verbindung hatte wirtschaftliche Wurzeln und politische. Die gemeinsamen Interessen sollten einen Krieg in Europa unwahrscheinlicher machen.
Frankreich hatte eben seine sicherheitspolitischen Erwägungen und wollte die für Kriegsführung relevanten Sektoren kontrollieren. Und Deutschland wiederum erhoffte sich durch diese Zusammenarbeit eben wieder mehr, das Ruhrgebiet war zu dem Zeitpunkt ja zum Beispiel nur unter Kontrolle. Und durch diese Schritte konnten sie eben wieder zu einem normal souveräneren Zustand zurückkehren. Das heißt, es war eigentlich Zufall in dem Sinne, dass Energie am Anfang stand,
sagt Michaela Holl. Sie arbeitet in Brüssel bei der Denkfabrik Agora Energiewende, die sich mit der Transformation zu sauberer Energie beschäftigt. Agora Energiewende geht es um wissenschaftlich fundierte und aber auch politisch umsetzbare Wege, unter anderem zu den energiepolitischen Zielen der EU. Beteiligt sind Personen aus Politik, Wissenschaft und der Zivilgesellschaft. Finanziert wird der Think Tank hauptsächlich durch die deutsche Stiftung Mercator und die European Climate Foundation. Eine Stiftung mit Hauptsitz in den Niederlanden. Michaela Holl, die in Brüssel sitzt, sagt, so etwas wie eine gemeinsame Energiepolitik auf europäischer Ebene habe es sehr lange nicht gegeben. Und Energie, das hieß lange Zeit Kohle, Atom, Öl, Gas. Schaut man sich etwa die deutschen Energiestatistiken der 50er Jahre an, dann ist das
ein einziger großer Kohleberg. Die grafische Darstellung, da war Kohle dominant, bisschen Biomasse und dann kam über die 70er eben, also viel durch den Wirtschaftsaufschwung und die Autos eben das viele Öl rein, dann zunehmend auch Gas, dann kommt ein Dip bei dem OPEC-Preisschock, dann geht's runter, dann fing es an, dass man ein bisschen zumindest bei Öl aufpasste und dann irgendwann langsam kommen die Erneuerbaren rein. Und wo sind wir heute bei den Erneuerbaren in Europa? Am Gesamtenergieverbrauch sind es 20%.
Michaela Holl sagt, erst um die Jahrtausendwende wurde der Strom- und Gasmarkt liberalisiert und damit der Energiesektor umgestaltet. 2006 gab die Kommission ein sogenanntes Grünbuch heraus, ein Diskussionspapier. Es war Teil der Grundlage für eine überarbeitete Energiestrategie. Das Europäische Parlament fordert seit damals eine umfassende solidarische Energiepolitik. 2007 sprach man sich außerdem für eine gemeinsame Energieaußenpolitik aus, denn die EU ist abhängig von Gas und Öl. Besonders deutlich wurde das, als Russland im Winter 2008-2009 die Gaslieferungen an die Ukraine einstellte, was Millionen Europäer betraf.
We can say that energy is also a political weapon,
analysierte Jerzy Buzek 2014. Er war damals Vorsitzender des Energieausschusses des Europäischen Parlaments. Aber bleiben wir noch in den Nullerjahren. Es gibt da einen Bericht, der in Sommern mit extremen Wetterereignissen wie 2021 mal wieder top aktuell wirkt. Es ist der aus dem Jahr 2006 stammende Stern Report, benannt nach dem ehemaligen Weltbank-Chefökonomen Nicholas Stern. Der Bericht analysiert im Auftrag der britischen Regierung auf rund 700 Seiten die wirtschaftlichen Folgen der globalen Erwärmung. Er warnte eindringlich vor den Folgen des Klimawandels, schon im Jahr 2006, und schlussfolgerte: Die Vorteile von entschlossenem, frühzeitigem Handeln gegen den Klimawandel überwiegen bei weitem. Die Kosten, die entstehen würden, sollte man nicht handeln. Sprung ins Jahr 2009. Durch den Vertrag von Lissabon kann die EU erstmals eine umfassende europäische Energiepolitik gestalten. Später wird die sogenannte Energieunion vorgestellt. Jerzy Buzek meint dazu, damals in seiner Funktion als Präsident des Europäischen Parlaments, ich zitiere: 1950 bauten die Gründerväter der Union eine Gemeinschaft auf, die auf einer gemeinsamen Souveränität über Kohle und Stahl beruhte. Sie hatten eine Vision und den Mut, etwas Neues zu schaffen. 70 Jahre später müssen wir den gleichen Mut aufbringen. Wir müssen die Arbeit der Kommission, die unsere Energiepolitik aufbaut, stärken. Denn wir wollen in Zukunft eine echte europäische Energiegemeinschaft schaffen. Zitat Ende. Die Vorschläge der Kommission allerdings gingen dem Europäischen Parlament nicht weit genug. Es forderte einen höheren verbindlichen Anteil erneuerbarer Energiequellen am Gesamtenergieverbrauch. Oder ein anderes Beispiel: Energieeffizienz. Es gibt ja diese Sticker auf Elektrogeräten, die wir alle kennen. Ein rotes D oder ein grünes A, ein A++ oder gar ein A++++. Klingt kompliziert? Das hat sich auch das Europäische Parlament gedacht. 2017 hat es seinen Standpunkt zur Vereinfachung der Kennzeichnung festgelegt. Jetzt gibt es nur mehr A bis G mit strengeren Kriterien, denn die Hersteller sollen sich ins Zeug legen, bei ihren Produkten auf Energieeffizienz zu achten. Strengere Vorschriften und ambitionierte Ziele bei der Energieeffizienz – beides war dem Europäischen Parlament stets wichtig. Energieeffizienz soll an erster Stelle in allen Branchen und Politikbereichen stehen. Jetzt, mit dem Green Deal, nimmt das Fahrt auf. Um die ambitionierten Ziele zu erreichen, sagt Michaela Holl von Agora Energiewende, müssten die europäischen Staaten aber an Geschwindigkeit zulegen.
Ein Beispiel: Erneuerbare haben wir in Europa praktisch den Anteil in 20 Jahren verdoppelt, jetzt in den letzten 20 Jahren. Das Gleiche muss jetzt in 10 Jahren geschehen. Also in 10 Jahren nochmal verdoppeln, um auf diesem Pfaden zu bleiben.
Fassen wir die Ziele des europäischen Green Deal einmal zusammen. Energie soll erstens sauber sein, sie soll zweitens erschwinglich sein und drittens sicher. Klingt eigentlich einfach, aber im Detail ist's dann, wie immer, meist etwas komplizierter. Und ganz neu seien diese Ziele nicht, sagt Michaela Holl.
Wenn man zurückgeht in die Dokumente, schon in den ersten Mini-Energiestrategien, die so vor 15 bis 20 Jahren entwickelt wurden, war immer von dieser Energietrias die Rede. Also das ist eigentlich nichts Neues. So, alle Debatten, die sich um Energie drehen, im Prinzip lassen die sich runterbrechen auf diese Eckpunkte sozusagen. Ich denke, dass mit jedem Jahr, das vergeht und in dem wir exorbitante Kostensenkungen für vor allem Wind und Solar und eben auch Batterien sehen, dieser Widerspruch, also grün ist teuer, kleiner wird. Wir hatten jetzt vor kurzem einen Bericht der Internationalen Erneuerbaren Energienagentur, also das ist sozusagen die IEA für Erneuerbare, die feststellte, dass heutzutage eine neu investierte Erneuerbarenanlage Wind und Solar kostengünstiger ist, als eine bestehende fossile Anlage zu betreiben. Also wir sind an dem Punkt, wo Kostenparität besteht mit existierenden fossilen Anlagen. Das heißt, das ist natürlich ein Meilenstein. Das heißt, es ist die günstigste Art, die Menschen zu versorgen. Das heißt nicht, dass die Umstellung nicht teuer wird und man dabei aufpassen muss, dass eben soziale Aspekte nicht ausgeklammert werden. Aber ich würde sagen, das ist in der Kommission und ihrer Politik um den Green Deal sehr, sehr, sehr präsent.
Dass Handeln angesagt ist, wissen wir schon länger. Aber so umfassend wie jetzt wurden die Warnungen bisher noch nicht in konkrete Maßnahmen übersetzt. Das Europäische Parlament hat schon seit Jahren ambitioniertere Ziele gefordert. Wir, also die Bürgerinnen und Bürger der EU, halten den Klimawandel für das weltweit größte Problem. Das zeigt eine aktuelle Eurobarometer-Umfrage. Mit Kohle ist die Union gestartet, mit Sonne, Wind und Wasser will sie weitergehen. In den 50er Jahren sollte die Montanunion verhindern, dass wieder ein Krieg viel Leid über Europa bringt. Heute geht es in der Zusammenarbeit darum, den unsere Lebensgrundlagen zerstörenden Klimawandel aufzuhalten. Mit vereinter Anstrengung. Das Europäische Parlament hat 2020 den Green Deal als Leitlinie für die Klimaziele der Energieunion bestätigt. Was das nun bedeutet und mit welchen Fragen sich die Europaabgeordneten beschäftigen, das besprechen wir in der dritten und letzten Folge dieser Staffel zum Thema Europa und Energie. Hören Sie wieder zu, wir freuen uns. Dieser Podcast wird im Auftrag des Europäischen Parlaments produziert und kommt aus dem Hörwinkel. Mein Name ist Benjamin Breitegger.